herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der folgenschweren Fabienne.
Anne! Und der anmutigen Anne. Wow! Okay, alles klar. Was ihr nicht wisst, das ist vielleicht der zweite Take, den wir heute machen. Anne hat davor ein anderes Wort benutzt, wo ich schon sagte so, sag mal Anne, also wirklich, so künstlich in Anführungsstrichen drüber aufgeregt habe. Und jetzt hat sie gesagt, das ist jetzt ein nettes Wort. Folgenschwer ist nicht ein nettes Wort. Wow.
Es ist netter als das davor. Ihr könnt ja mal raten, welches Wort ich davor für sie hatte.
Nun.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass Fabi da ist. Wir mussten zweimal aufnehmen, weil es hatte eben an meiner Tür geklingelt. Der Postbote war da. Was will man machen? Aber es war keine Buchpost.
Ja, shame on you. Aber hoffentlich klingelt er nicht zweimal an, ne? Wir werden das jetzt beobachten in dieser Aufnahme.
Das wäre folgenschwer.
Das wäre definitiv folgenschwer.
Ich hätte gerne mehr Buchpost. Aber mein Bücherregal ist jetzt schon voll.
Ja, meins auch. Aber ich habe gehört, es gibt ja solche sogenannten Hauls, sind ja, wenn du was kaufst und zeigst. Mhm. Und es gibt Unhauls, dass du quasi das, was du hast, quasi aussortierst. Und dazu gibt es tatsächlich Videos auf YouTube. Fand ich ganz interessant.
Gut. Ja. Einmal Bücherregal aussortieren, warum nicht?
Ja, vielleicht findet sich ja auch der nächste Besitzer oder die nächste Besitzerin in den Kommentaren.
Wäre ja eine Maßnahme.
Also, ja.
Ich habe keinen Anhaul gemacht, ich habe ein Bücher-Wrap-up gemacht über den September und zwar, was für Bücher ich alle gelesen habe.
Hm.
Mir war das nicht so bewusst, aber ich habe einen neuen Rekord für mich aufgestellt mit 6 Büchern.
Oh, Wahnsinn. Ich habe tatsächlich einen Rekord aufgestellt mit 4 Büchern. Sonst lese ich immer so 1 oder 2 Bücher. Ich war auch ein bisschen begeistert.
Sehr cool.
Oder?
Das ist echt gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Also ich persönlich habe gelesen Throne of Glass, den ersten Teil.
Hm.
Bis zum Morgengrauen. Der Insasse.
Ja.
Magnolia Parks. Talos. Das, was wir heute bereden. Amazement Park, das hatte ich vorgestellt. Und ich glaube, der Rest fällt mir gerade, glaube ich, nicht ein. Aber ich hatte irgendwie so 7 Bücher oder so waren das. Könnt ihr auch auf TikTok sehen sonst. Amazement Park hatte ich ja vorgestellt. Da hast du direkt gesagt so, nee, will ich nicht lesen. Das hatte ich gelesen. Es war okay. Es war nicht gruselig. Es hatte eine gute Story, aber hat sich zwischendrin verloren, muss ich sagen. Es war nicht ein bisschen schade. Hm. Aber es war gut. Aber 4 Bücher ist auch schon krass. Wir schaffen sonst so immer 1 bis 2.
Ja, also meistens schaffe ich die wir so im Podcast besprechen.
Ja.
Aber in diesem Monat habe ich tatsächlich auch 4 geschafft. Ich habe gerade geguckt, Magnolia Parks habe ich tatsächlich am 31.08. beendet. Deswegen zählt es nicht mehr in den September. Aber ich habe auch mit dir zusammen Fitzek gelesen. Ich habe mit dir zusammen bis zum Morgengrauen gelesen. Tatsächlich habe ich off-Podcast mit dir auch Throne of Glass zusammen gelesen. Mehr oder minder zusammen. wir haben Talos zusammen gelesen. Also ich empfand das jetzt auch als sehr erfolgreichen Monat für mich, wo ich doch in der Übersicht, ich habe mir Rido Premium geholt.
Ich auch.
ich auch. Ich wollte einfach auch mal gucken, wie das funktioniert. In der Übersicht sieht es schon ganz gut aus. So sonst immer so 1 Buch, 2 Bücher. Ich habe auch mal 3 geschafft. Aber ich glaube, so mein Mittelmaß ist immer so 2 Bücher pro Monat. Und da jetzt mal so 4, das war schon cool.
Ich habe mir als Ziel gesetzt, so für dieses Jahr 12 Bücher.
Und für dieses Jahr?
Ja, das war's. Aber das würde ich auch für nächstes Jahr so mit beibehalten. Ich meine, wir werden wahrscheinlich irgendwann über unsere Bucherwartung für nächstes Jahr reden. Aber ich lese die Bücher immer noch, um sie zu lesen und nicht um viel zu lesen. Und manchmal spielt das Leben halt mit rein. Und ich finde, 12 sind schon viel, aber kann man schaffen. Und das ist in Ordnung. Wenn es mal mehr ist, dann ist es mal mehr. Und manchmal ist es halt einfach so stressig und dann hat man nicht den Kopf und nicht die Zeit zum Lesen.
Ja, also ich habe mir auch Leseziele gesetzt am Anfang des Jahres. Es waren auch tatsächlich 12 Bücher. Also ich habe so gedacht, jeden Monat so 1 Buch, das dürfte ich eigentlich hinkriegen. Mhm. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist es nicht so. Also ich bin da jetzt nicht so gewesen von wegen, ich muss das jetzt schaffen, weil ich dann weiß ich, manövriere ich mich persönlich einfach instant in so eine Leseflaute. Ich glaube, das würde mir gar nichts bringen. Und mittlerweile habe ich die 12 Bücher tatsächlich komplett geknackt. Du ja, glaube ich, mittlerweile dann auch. Ne? Also du hast sogar mehr, glaube ich, als ich gelesen. Schon cool. Also ich werde mir nächstes Jahr aber auch wieder wahrscheinlich nur 12 vornehmen, weil warum sollte ich mich unter Druck setzen? Ich bin happy, wenn ich dann mehr lese. Natürlich bin aber auch jetzt nicht super traurig, wenn ich irgendwie die 12 doch nicht schaffen sollte. Aber ich glaube, allein durch den Podcast werde ich die schaffen. Weil wir ja nun mal immer alle 2 Wochen eigentlich, wenn es gut läuft, ein neues Buch wählen und das dann durchlesen. Auch wenn wir zwischendurch mal andere Sachen machen. Aber ich glaube, 12 Bücher ist auf jeden Fall machbar bei uns.
Definitiv. Das ist, apropos Bücher, wir haben ja von Mara Wolf Wicker Creed gelesen, den ersten Teil. Den zweiten noch nicht. Nee. Ich sag mal noch nicht. Vielleicht kommt's irgendwann. Wir müssen wirklich unsere Reihen abarbeiten. Also wenn ihr dafür seid, dass wir auch mal zweite Teile von unseren Sachen lesen, dann gebt uns mal einen Wink, bitte. Damit wir das wissen. Aber Mara Wolf hat sich jetzt ein Statement geäußert. Ich glaube auf Instagram irgendwie so gefühlt 7 Stories hintereinander, wo sie erklärt, warum der dritte Teil teurer wird.
Ja.
Das fand ich krass, dass man auch so sich erklären überhaupt muss, finde ich super, super schade.
Ja, also ich finde es jetzt nicht schade. Ich glaube, sie hat es jetzt nicht gemacht anhand irgendwelches Druckes von außen. Ich glaube, dass Mara Wolf generell eine sehr transparente Person ist. So nehme ich sie zumindest auf Social Media wahr. Und da auch sehr viel einfach erklärt. Was ich als jemand, der gar nicht aus diesem Buchbusiness kommt und der gar nicht versteht, was da für Dinge im Hintergrund alles passieren, was man vielleicht, bevor man überhaupt ein Buch schreibt, alles bedenken muss, was man während des Schreibens des Buches bedenken muss und was man auch danach irgendwie noch bedenken muss, davon habe ich persönlich, ich spreche jetzt mal für dich, wahrscheinlich du auch, Nick, also ja, keine Ahnung. Deswegen fand ich so unglaublich interessant, dass sie da ganz transparent mit umgegangen ist, das kleinstückig erklärt hat, dass es ihr nicht darum geht, irgendwie 2 Euro, also das Buch soll 2 Euro mehr kosten, dass es ihr gar nicht darum geht, dass das Buch irgendwie, oder dass sie sich da irgendwie 2 Euro mehr in die Tasche stecken möchte, sondern dass es darum geht, dass sie halt aufgrund der Kosten, die das Ganze beläuft und aufgrund dessen, dass das Buch, zum Beispiel das dritte Buch, irgendwie, ich glaube, 50.000 oder mehr Wörter mehr hat als die ersten beiden, verschiebt sich alles, was so geplant wurde im Voraus, verschiebt sich alles so ein bisschen und dadurch wird es halt einfach teurer in den Kosten. Was ich übrigens ganz interessant fand, wir haben ja immer so Bauchschmerzen, wenn wir so unterschiedliche Formate im Regal stehen haben bei einer Reihe. Ja. Und bei ihr, das fand ich super interessant, mal so von der Autorin zu hören. Sie findet es bei ihren Büchern nicht schön oder nicht ästhetisch, wenn die Bücher einer Reihe unterschiedlich dick sind. Darüber habe ich noch ganz nie nachgedacht. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Habe ich auch noch nie irgendwie gedacht, so, boah, nee, das sieht nicht schön aus. Aber das ist mal so ein ganz anderer Aspekt, den man so mal an Kopf, also in den Kopf kriegt. So.
Ich schaue gerade auf mein Bücherregal, die Throne of Glass-Reihe. Was ist dieses dicke Buch in der Mitte? Oh nein, es ist mir vorher nie bewusst gewesen. Warum?
Jetzt wirst du es nie wieder nicht sehen können, Anne.
Nein. Ich habe ja schon Probleme. Ich war Bücher kaufen. Und ich habe ja von Zeitsche Band 1 und Band 2 als Hardband. Ja, als Hardcover. Total toll. Und jetzt habe ich Taschenbuch dazu geholt. Aber ich krieg's nicht mehr als Hardcover.
Es gibt's nicht mehr als Hardcover?
Nee.
Shitty.
Es ist okay, ich lebe damit. Ich habe mich dafür entschieden. Ich nehme meine Bücher so, wie sie sind. Und wenn sie Taschenbuch sind, dann ist das okay. Wenn sie Hardcover sind, dann ist das okay. Und wenn sie der Meinung sind, sie sind größer, dicker oder kleiner, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich habe euch alle gleich doll lieb.
Obwohl ich das verstehen kann. Also mir geht es tatsächlich auch so, wenn ich so mit einer Reihe so als Hardcover angefangen habe oder als Taschenbuch, dann würde ich sie sehr gerne auch so fortführen. Da bin ich auch sehr eigen. Obwohl ich glaube, es ist gar nicht so eigen. Ich glaube, da draußen geht es vielen Leuten so, dass sie, wenn sie eine Reihe anfangen, wo sie wissen, das hat drei oder mehr Bände, dass sie schon ein einheitliches Bild im Regal dann haben wollen. Was mich auch triggert, triggert ist definitiv das falsche Wort, aber so ein bisschen mir so Unwohlsein bringt, wenn ich in mein Regal gucke und es gibt so die Taschenbuchvariante, dann gibt es ja die broschierte Variante und dann gibt es gefühlt noch irgendwas dazwischen und die haben alle unterschiedliche Höhen, alle. Und manchmal kannst du, wenn du Online-Bücher bestellst, das gar nicht so auseinanderklamüsern, welche Variante du da jetzt bekommst. Und jedes Mal sitze ich da und denke mir,
so, oh no, ich hätte ja super gerne Red Rising, das ist ja auch so eine Lieblingsreihe von mir. Die haben ja so eine schöne Variante davon, aber nur noch Band 1 und Band 4.
Bei der Bücherbüchse, ne?
Ja, Band 2 und Band 3 nicht. Deswegen hole ich es mir nicht.
Wobei, meine ganz kurze Nachfrage, diese Buchreihe ist im Deutschen, glaube ich, nur Band 1 und bis Band 4 erschienen, aber hat die nicht eigentlich 6 Bände im Englischen? Weißt du
das? Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich habe ja nur Band 1 und Band 2 gelesen und dann kam meine damals andauernde, jahrelange Leseflaute. Deswegen, ich möchte halt super gerne weiterlesen. Ich werde auch weiterlesen. Ich denke mal demnächst mal. Ich habe gerade meine Krimi-Phase nebenbei. Ja, es wird gerade Mord und Totschlag. Und oh mein Gott, ich lese gerade. Da ist einer, der hat jemand mit einem Tintenfässchen. Oh, super. Aber egal.
Was? Tintenfässchen, was?
Ja, nach Struppelpeter-Art werden dort alle getötet. Das ist super cool. Also Beispiel genommen an Struppelpeter und so und an alte Märchen. Und
ja, wirklich. Super cool.
Aber es ist eine bayerische Kommissarin, deswegen habe ich es dir nicht vorgestellt.
Bayern. Ist ein merkwürdiges Völkchen.
Was ganz willst du machen? Fabi
ist jetzt hat 50 Minuspunkte bekommen, ist 2 Stufen runtergerutscht bei allen bayerischen ZuhörerInnen. Es tut mir leid. Aber ihr seid, also es ist wie die Norddeutschen. Die sind auch halt einfach eigen, so.
Ja.
Auf ihre Art.
Ich mag euch.
Ich habe euch trotzdem gern, aber.
Ich lese gerade das noch nebenbei zu Ende. Wenn ich damit durch bin, denke ich mal, werde ich dann entweder zu Saitche wechseln oder zu Red Rising und die Reihen einfach mal für mich beenden.
Ja.
Aber es sind halt dann auch längere Projekte, aber es waren super viele, die haben mir so viel Freude gemacht zwischendurch. Und das Schöne ist, ich glaube, von Band 1 oder Band 2 von Sideshow zum Beispiel auch das Ganze als Hörbuch. Und ich bin ja demnächst so viel unterwegs auf Messen, wo ich hin und her fahre. Und dann ballere ich mir die zwischendurch als Hörbuch mit rein während der Fahrt.
Einfach das Reihe ballert.
Ja, ne, aber das ist so Zeit nutzen. Weil, also das Ding ist halt, ich muss fahren. Mein Mann hat keinen Führerschein. Deswegen kann ich halt nicht lesen. Also höre ich mir das dann
halt
an.
Wann Olli Führerschein? Wann?
Ja,
wann? Wann? Anne muss lesen.
Ja.
Das ist ja wohl
Prioritäten.
Die beste Gründe. Genau. Prioritäten, Olli. Das gibt's ja wohl nicht. Nein, verstehe ich aber voll und ganz, ne? Also logisch, dass du im Auto nicht dein Buch zückst und dann nebenbei noch fährst. Das ist natürlich dann vollkommen verständlich. Aber ja, ich habe noch nicht so richtig für mich so mein Side-Projekt gefunden, was ich gerne machen möchte. Oder wo ich mich gerne jetzt so drin verflüchtigen möchte. Aber wo du gerade so ein bisschen davon angefangen hast, ich möchte halt wirklich ein paar Reihen noch beenden dieses Jahr.
Ja.
Wir haben durch den Podcast wirklich viele Reihen angefangen. Und jetzt durch Redo Premium wurde mir nochmal, da gibt's so einen Reihentracker, vielleicht gibt's den auch in dem normalen, in Anführungsstrichen normalen Abo. Aber da gibt's so einen Reihentracker, wo du genau nachgucken kannst, welche Reihen du angefangen hast, an welchem Stand du bist, wie prozentual das aussieht. Und ich habe gemerkt, also innerhalb dieses knappen Dreivierteljahres, irgendwas dazwischen, diesen paar Monaten, die wir jetzt diesen Podcast machen und wirklich auch ein bisschen mehr lesen jetzt mittlerweile, habe ich so viele Reihen angefangen und nicht beendet. So, es geht los bei Good Girl's Guide to Murder, bei Wicker Creed. Wir haben die Magnolia Parks Reihe angefangen. Wir haben im Endeffekt auch die, ne, die Biss Reihe angefangen. Die lege ich jetzt aber nur ein bisschen ad acta.
Bitte.
Was haben wir noch angefangen? Wir haben auf jeden Fall mehrere Reihen angefangen, die ich super gerne einfach ein bisschen.
Der Orden des geheimen Baumes. Den True. Müssen wir so dringend zu Ende True. Lesen.
Und da will ich eigentlich bei den meisten Büchern will ich gar nicht so viel Zeit zwischen haben, weil ich glaube, zum Beispiel, bestes Beispiel, was du gerade gebracht hast, der Orden des geheimen Baumes, das ist so komplex gewesen, für mich persönlich, gibt mit Sicherheit noch komplexere Bücher, aber ich glaube, ich komme dann zu schnell da raus und finde nicht mehr rein in das Buch, wenn ich da zu lange Zeit zwischendurch habe, also so dazwischen lasse.
Weißt du, was wir mal machen können?
Nee.
Wir können irgendwann mal in einer Folge als Klappentexte, nicht heute, aber irgendwann mal einfach jeweils zweite Bände mitbringen.
Das ist auch eine schöne Idee, ja.
Das ist allgemein, wir dürfen keine Bücher mehr kaufen.
Ja.
Ich habe jetzt ein Problem mit meinem Bücherregal. Ich habe 4 neue Bücher. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt hin tun soll. Ich brauche schon Neues. Ich weiß nicht, wo die vorher alle in der Wohnung verstreut waren. Aber so, keine neuen Bücher mehr kaufen. Die haben die, also einmal nur vorstellen Bücher, die wir beide haben. Da haben wir ein paar Überschneidungen, die wir noch nicht gelesen haben. Und dann jeweils rein halt Erweiterungen, also zweite Teile.
Ja, das ist eine gute, also finde ich eine gute Idee. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Bist du eigentlich, wo wir gerade so dabei sind, bist du eigentlich der Typ für so ein sogenanntes Buchkaufverbot? Also bist du da so, dass du sagst, okay, du hast jetzt erstmal genug, du holst dir nichts Neues, du liest erstmal das weg, was du hast, oder bist du da jemand, der sich nicht so unter Kontrolle hat und wenn du an einem Buchladen vorbeirennst, dann meistens doch noch eins mitnimmst?
Ich war jetzt gezielt im Buchladen, weil ich einfach mal wieder auch einfach ein bisschen stöbern wollte, weil ich auch super toll fand. Aber ich wäre sonst eigentlich wirklich mal, dass wir sagen, wir machen jetzt wirklich ein Verbot. Mhm. An dem Sinne, weil ich habe gemerkt, ich habe jetzt so viel gelesen und dachte mir so, ah, jetzt kannst du dir auch was Neues gönnen. Außer die Vorbestellung, die ich habe. Auf die fieber ich hin. Und diesen Monat kommen 2.
Ich bin tatsächlich auch nicht, ich glaube nicht, dass ich so ein Buchkaufverbot richtig durchziehen könnte.
Mhm.
Also ich habe mir in letzter Zeit da ein bisschen drüber Gedanken gemacht, weil es ja doch durch den Podcast, dann schmökert man hier, dann guckt man da, dann guckt man im Internet, dann bekommt man irgendwie Vorschläge so von anderen Seiten auch, ne? Und auch aus der Community kommen ja viele Leute und sagen, hey, habt ihr das schon gelesen? Oder schaut euch doch mal das an. Und natürlich gucken wir uns das auch gerne an. Aber es geht natürlich nicht immer, dass wir uns das alles kaufen. Und ich habe mir jetzt so ein sogenanntes halbes Buchkaufverbot gesetzt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lese immer 3 Bücher und dafür darf ich mir dann ein neues kaufen. Außer natürlich die Vorbestellung, die fallen da so ein bisschen bei raus, weil die habe ich ja nun schon teilweise vor einem halben Jahr gemacht. So, die kann ich jetzt, also die würde ich ungern zurücknehmen jetzt, weil das schon Bücher sind meistens, die fortführende Bände sind. Ne? Also sowas wie der zweite Band von Wicker Creed und der dritte Band auch noch und der zweite Band von Fourth Wing und auch die Magnolia Parks Reihe. So. Ja. Also da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich einfach die ersten Bände gelesen habe und gedacht habe, das gefällt mir sehr, da würde ich gerne weiterlesen. Aber ja, das ist jetzt so meine Regelung. Ob ich die schaffe, weiß ich nicht. Aber
Wir können uns das ja mal als Challenge setzen einfach. Also bis Ende des Jahres. Ob es dann klappt, ist was anderes, aber wir können es ja einfach mal versuchen. Das ist. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal für unseren Subabbau. Aber manchmal passiert es auch einfach, dass man sagt: so, boah, jetzt ist genau das Buch für diese Stimmung da und dann ist das halt auch so. Und das ist auch in Ordnung.
Ja.
Also.
Vielleicht habe ich ja dann 3 Bücher gelesen und darf mir das Buch holen.
Ja, vielleicht ist das ja so. Also ich muss sagen, Ende des Monats kommt der neue Fitzek raus, es kommt Ravenhall Academy 2 raus. Ja, ich fand den ersten Teil überhaupt nicht berauschend, aber ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Bitte guck nicht so, Fabi. Ich habe dein Gesichtsausdruck gesehen.
Oh mein Gott, aber dann brauche ich mir das. Also ich hätte es mir nie geholt, muss ich gestehen.
Ja.
Es ist kein Buch, was ich weiterführen möchte. Ich habe es auch, bei dem Reihentracker habe ich ausgeblendet, dass dieses Buch überhaupt existiert, damit es mir gar nicht mehr angezeigt wird. Aber ich würde natürlich gerne wissen, ob der ganze Stil und so, ob sie sich da schon ein bisschen verändert hat,
ja,
weiterentwickelt hat. Ne, es war ja nun mal ihr Debüt, oder ob das weiterführend so bleibt. Das würde mich schon interessieren. Und
ich werde berichten.
Ja, dann brauche ich mich da gar nicht drum kümmern. Finde ich sehr nett, dass du dich für uns alle opferst und darüber berichten wirst. Ja.
Das ist, ja, also von daher gucken wir mal. Sonst halt, also Iron Flame, ja, ist auch auf mein, ist auch schon längst bestellt. Und ich habe einen Buch-Adventskalender, wobei ich diesen Mord-Adventskalender auch noch gerne hätte. Aber das ist zu viel.
Ja.
Und zu teuer. Aber ich hätte ihn gerne.
Also über die Adventskalender können wir uns gerne nochmal in der nächsten Folge unterhalten. Da würde ich gerne auch mal so ein bisschen noch drüber schnacken wollen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt anfangen, darüber zu unterhalten, dann dauert es lange werden. Aber wir können das gerne mal als Thema auf jeden Fall mitnehmen. Was mich aber interessieren würde als Community-Frage, ist, ob die Community vielleicht sich Buchkauf, also die einzelnen Personen, sich Buchkaufverbote setzen, oder ob die immer ihren Sub, also ihren Sub so im Griff haben und sich der nur auf eine einstellige Zahl beläuft und sie da gar keine Probleme haben, oder ob sie sich gedacht haben, nö, Bücher sammeln und Bücher lesen sind zwei unterschiedliche Hobbys. Habe ich auch schon mal als Begründung gehört, fand ich ganz witzig. aber das würde mich mal interessieren, ob die Leute da draußen sich Buchkaufverbote setzen oder ob sie sich die gar nicht setzen, ob sie irgendwie einen Trick haben, wie sie besser vorankommen mit ihrem Sub.
Finde ich gut. Finde ich vernünftig. Also ich muss sagen, echt, BookTok hat mir halt echt geschadet, was das angeht. Das ist ja wirklich schlimm. Das ist, warum seid ihr so?
BookTube, also ich bin ja mehr in Richtung BookTube unterwegs. BookTube oder BookTube hat mir auch so ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Es werden so viele tolle Bücher empfohlen, die dann doch auch wirklich interessant klingen vom Klappentext oder interessant aussehen, und jedes Mal denke ich mir so, nein. Oh, dann packe ich sie erst auf die Wishliste und denke mir so, dann sind sie erstmal da, ich vergesse sie nicht. Mhm. Aber es bringt ja alles nichts. Ob sie nun auf der Wishlist chillen oder irgendwann dann in meinem Regal, ich muss ja trotzdem irgendwie eine Regelung für mich finden. Ja. Nun.
Das ist halt wirklich schwierig. Ah, BookTok, was macht die nur mit mir?
Ja, ich darf auch nicht mehr schmökern.
Nee,
die bekannten Websites und Bücherläden sind auch gar nicht gut für meinen Sub. Gar nicht.
Nee. Na gut, dann reden wir jetzt aber darüber, wie wir unseren Sub abbauen. Denn wir haben über Talos geredet. Huhu! Gelesen.
Ja. Also geredet noch nicht, aber ja, wir haben es gelesen und wollen jetzt drüber reden. Das ist eine, ja, über das wundervolle Buch von der wunderbaren Liza Grimm. Ich weiß nicht, wer da draußen sie kennt oder nicht kennt, aber kurz zu Liza, ist eine wunderbare Person. Sie hat schon ein paar Bücher geschrieben und rausgebracht, unter anderem die Talos-Reihe und Hinter den Spiegeln so kalt. Und eine Reihe, die ich vorher gar nicht kannte, muss ich gestehen, die noch vor Talos rauskam. Und ist eine Bekannte von uns, streamt auch auf Twitch, ist auch irgendwie, ja, in unserer, darf ich es Bubble nennen, oder es ist das Unwort des Jahres 2023, in unserem Bekanntenkreis. Und wir freuen uns sehr, oder ich freue mich sehr, dass ich endlich mal ein Buch von ihr lesen konnte. Du hast es ja schon einmal gelesen und hast es gereadet, ne?
Genau.
Ja.
Es ist aber so lange her. Also, das war für mich so zur Hälfte. Also die erste Hälfte ging super entspannt. Da bin ich durchgeflitzt, so, kenne ich. Und danach war irgendwie mein Gedächtnis weg. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das passiert mir auch so oft bei Spielen. Ja. Also für mich ist das auch immer wieder, nach anderthalb Jahren spiele ich ein Spiel, so, boah, das ist ja neu. Dann so, nee, Anna, das hast du schon gespielt. Oh.
Ja, kenne ich sehr. Manchmal liebe ich und manchmal hasse ich mein kleines Goldfischgehirn für sowas, weil auf der einen Seite entdecke ich die Spiele immer wieder neu und denke mir, oh, sind die toll. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich hätte in der Zeit auch andere Spiele spielen können, die ich noch gar nicht kannte. Nun, oder auch Bücher oder Filme oder Serien, das ist ja egal, auf welche, zu welcher Sparte du das bringst, ist ja das gleiche in Grün quasi. Aber ja, zu Talos. Wollen wir Talos mal ein bisschen zusammenfassen? Wollen wir den wir lesen natürlich erst den Klappentext. Möchtest du den vorlesen?
Nein, ich lese vor. Manchmal findet uns unsere Bestimmung erst, wenn wir nicht mehr nach ihr suchen. Eine skeptische Studentin, die plötzlich einem echten Geist gegenübersteht. Ein begabter Tarotleger, der sich vor der Zukunft fürchtet. Eine junge Hexe, die ihre Begabung verflucht. Ein stolzer Wasserhexer, der die Wahrheit sucht. Sie alle haben einen Herzenswunsch. Und als das sagenumwobene Artefakt Talos auftaucht, scheint die Erfüllung ihrer größten Träume zum Greifen nah. Aber ein so mächtiger Gegenstand ruft auch böse Kräfte auf den Plan. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Und je näher sie Talos kommen, desto dunkler werden die Geheimnisse, die das Artefakt enthüllt.
Ja, das war der Klappentext, für den wir uns das letzte Mal entschieden haben. Ich muss kurz vorwegnehmen, mich hat es, also ohne Spoiler jetzt, mich hat es sehr überrascht, was im Buch da passiert ist, weil irgendwie habe ich das nicht ganz, ich habe was anderes erwartet, das ist aber nicht unbedingt dem Klappentext geschuldet. Ich habe halt sonst nichts zu Talos gehört, gelesen oder sonst sowas. Ich wollte da ganz blind reingehen in das Buch und ich war sehr überrascht, weil ich doch gemerkt habe, ich habe irgendwie vielleicht absurderweise, mit Sicherheit absurderweise, mehr Fantasy erwartet und habe dann klar Fantasy bekommen, aber halt Urban
nicht
Fantasy.
So viel.
Ja. Urban Fantasy. Und es steht auch auf dem Buch, dass es natürlich in Edinburgh stattfindet. Das hätten wir eigentlich, ne? Aber ich bin da einfach so blind und ohne Vorurteile, ohne irgendwas, ohne irgendwas vorher gelesen zu haben, da rangegangen. Und das Buch hat mich gepackt. Gleich am Anfang.
Das ist, also im Endeffekt, kurz zum Einstieg. In dem Buch geht es um Erin. Erin lebt in Edinburgh, ist dort theoretisch Studentin, ich nenne es mal theoretisch, denn sie hatte studiert bis letztes Jahr, hat das Ganze dann still und heimlich abgebrochen und arbeitet gerade in den Wards wird's genannt und macht dort Geistertouren, hat auch eine Familie, das heißt ihre Mama mit dem Papa und den zwei Kindern und vor ihnen verheimlicht sie halt, dass sie nicht mehr studiert, aber es hat halt einfach nicht mehr gepasst, so wie es ist. Und hat auch eine Tante, diese Tante war immer sehr spirituell angehaucht und war auch wirklich ihre Lieblingstante, da hat sie eine ganz besondere Beziehung zu ihr, die aber leider eine schwere Krankheit hat und seit Jahren im Koma liegt. Und wir begleiten halt in den ersten paar Seiten Erin so auf ihren Weg, wie sie die Geistertouren macht, dass sie die Geistertouren auch ein bisschen auf eigene Faust macht. Das heißt, sie hat halt dieses Standardprogramm umgeschrieben und einfach ein bisschen mehr Charme reingebracht, ein bisschen mehr Fantasie, dass es halt ein bisschen gruseliger wird und alles drum und dran. Und es ist so ihr Alltag. Das ist so eine Perspektive, die wir haben.
Ja. Die andere Perspektive, die wir haben, ist von ihrem, naja, am Anfang von
Arbeitskollegen.
Ihrem Arbeitskollegen, Leo heißt er, der zumindest am Anfang fühlt es sich so an, als wenn sie so eine Art Konkurrenz so ein bisschen haben. Also so, er ist sehr still und sehr zurückhaltend und Erin kann ihn, glaube ich, auch nicht so richtig einschätzen. Sie weiß nicht, woran sie bei ihm ist. Ist er nett? Ist er nicht nett? Findet er sie toll? Findet er sie nicht toll? Irgendwie ist er auch nirgendwo dabei, wenn es darum geht, mal so unter Kollegen was zu machen. Also er ist sehr zurückgezogen, macht so sein Ding, macht seine Geisterführung und dann geht er auch nach Hause so gefühlt. Also er tut seine Arbeit, sackt die Kohle ein und geht. Dem Herren folgt man, als wenn er 80 Jahre alt ist, aber ihm folgt man. Dann gibt es noch die sogenannte, Lu oder im langen Lucia. Die verfolgt man auch. Also ich fand es ganz interessant, dass es einfach mehrere Point of Views sind. Und Lu ist eine sogenannte Gebräuhexe und ist sehr unzufrieden damit. Also sie würde gerne was Cooleres machen, also Magie in einer anderen Art und Weise nutzen, nicht nur so mit ein bisschen hier so Kräuter und Gebräu fertig machen, sondern sie würde gern, es gibt ja auch Wassermagier und Feuermagier und das fände sie viel cooler. Und ihr Herzenswunsch ist halt schon irgendwie, dass dass sich das ändert. Also, dass sie, okay, Anne, so schlimm ist es jetzt noch nicht, dass sich das ändert und dass sie halt nicht mehr auf dem Gebräuhexendasein sitzen muss, sondern was Spannenderes, was Abenteuer, Lustigeres machen kann, wo sie mehr Magie oder ja doch mehr Magie nutzen kann und sie auch sichtbarer nutzen kann. Ja. Ich glaube, das ist so.
Das trifft es ganz gut. Ne? Dann lernen wir noch Noah kennen. Der ist ein Schattenleser. Das heißt, er wird halt zum Beispiel zu Tatorten gerufen, beziehungsweise ist halt dafür verantwortlich, Hexen, Hexern, die Verbrechen begehen, diese auszufragen, nicht zu interviewen, sondern wirklich auszufragen. Und es macht sich halt eine dunkle Seuche in der Hexenwelt breit, aber schon seit Jahren, das ist nicht erst neu. Und die Hexen, die Böses tun, die haben diese Seuche und die sterben auch daran. Und in den letzten Minuten versucht er, die Hexen dann jeweils noch auszufragen, was hast du getan, was war dein Vergehen, und jeder hat auch Angst, sich mit dieser dunklen Seuche halt zu infizieren, deswegen er trägt auch Handschuhe immer, schützt sich und guckt halt auch, dass er sein Gegenüber dann nicht anfasst. Und bei ihm ist das ganz Besondere, er ist ein Elementarmagier, das heißt, er kann die Wassermagie wirken, und er hat es ganz im Stillen und ganz heimlich trainiert, dass er diese wirken kann, ohne auf den Vortex zurückzugreifen. Der Vortex ist der Macht der Magie, der Ort der Magie, wovon alle Hexen und Hexern sich die Magie sozusagen holen. Und er schafft es, genügend Magie zu speichern, sodass er, ohne dass er direkt auf den Vortex zugreift, trotzdem diese Magie wirken kann. Mhm. So einmal kurz zusammengefasst. Und ich glaube, damit würde ich direkt in den Spoilerbereich reingehen.
Echt, ja? Meinst du? Let's go. Kurz noch dazu, ich fand's ganz süß. Liza hat ja beschrieben, wie die jeweiligen Hexer oder Hexerinnen ihre Magie quasi starten oder sie so von diesem Vortex ziehen. Und sie hat beschrieben, dass die den Daumen und den Ringfinger, ne? Nee, nicht den Zeigefinger. Ringfinger zusammenpacken und die anderen Finger halt quasi ausstrecken. Und jedes Mal, wenn sie das beschrieben hat im Buch, habe ich das tatsächlich nachgemacht, weil ich das irgendwie so cool fand und ich mir dann vorgestellt habe, wie die da so mit dieser Hand, wo sie diesen Kreis quasi bilden, dann da loslegen oder
Das sieht ein bisschen aus wie der Schweigefuchs.
Nee, den machen wir nicht. Der hat eine Deutschland, ganz andere Deutschland. Das ist nämlich nicht der Schweigefuchs. Dann von mir aus können wir gleich in den Spoilerbereich, wenn du sagst, wir haben genug erzählt jetzt hier.
Ich würde direkt reingehen.
Willst du nicht noch kurz sagen, was Talos ist und was das macht?
Ach, nee, das wäre zu einfach. So heißt zwar das Buch, aber das interessiert keinen.
Ich habe überlegt, ob ich das bei der sogenannten, also bei Lucia, ein bisschen andeuten soll. Ich habe ja schon gesagt, ihr Herzenswunsch ist, dass sie gerne eine andere Art der Magie wirken möchte. So. Und es gibt ein Gegenstand, eine Legende, die besagt, dass wenn du den sogenannten Taluswürfel findest, dass der dir deinen Herzenswunsch erfüllen kann.
Ja, und dieser Taluswürfel ist verschwunden, weil es gab damals jemand, der ihn genutzt hat, das ist die liebe Abigail. Die war nicht unbedingt die netteste, könnte man so sagen. Die wollte halt viel Macht haben und sie hat den Taluswürfel verschwinden lassen. Keiner weiß, wo er ist. Seitdem suchen aber auch sehr viele Hexen und Hexer nach diesem Würfel, aber keiner hat ihn bisher gefunden.
Genau. Und Lou ist eine derjenigen, die auf jeden Fall Lust hat und sich auf die Reise begibt, diesen Würfel zu finden. Und ich glaube, jetzt können wir auf jeden Fall in den Spoilerbereich gehen, oder? Was sagst du?
Ja.
Ja.
Endlich. Und damit herzlich willkommen im Bereich des Spoiler-Alarm! Ach, das war großartig.
Das war sehr synchron. Also, das war ja schon fast so gut.
Das so muss man nochmal ins. Ja, das geht nicht. Haben wir geübt?
Nein.
Also Lou macht sich auf jeden Fall halt auf die Suche und Lou versucht auch als Gebräuhexe halt einen Geist zu beschwören. Das ist so ihr Versuch, um den Geist auszuquetschen, um rauszufinden, wo Talos ist. Das ist so eine Variante, die sie versucht. Und unglücklicherweise ist halt Aaron gerade wieder bei einer Führung mit drei Gästen. Und ja, nun, da passiert ein kleines Upsi und die treffen auf diesen Geist.
Ja, ganz lustig, es sind zwei Gäste, die Englisch sprechen, aber ich glaube aus Deutschland kommen, ne?
Ja, und ein Norweger.
Auch, und ein Norweger, also auch irgendwie, sie müssen dann auch teilweise übersetzen und hin und her übersetzen. Und ja, sie sind in diesen sogenannten Walls und treffen auf diesen Geist und natürlich sind alle komplett geschockt, was da jetzt gerade passiert. Und es kommt dazu, dass die alle natürlich aus den Walls dann rausrennen, weil, naja,
Angst, Panik?
Panik, Angst? Ich glaube, ich wüsste auch nicht, obwohl ich es lustig finde, ich glaube, wenn ich Angst hätte, würde ich so in diese typische Reh- und Scheinwerfer-Situation, ich würde, glaube ich, einfach stillstehen und nichts tun. Diese Schockstarre. Ja. Ich glaube, ich könnte gar nicht wegrennen. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht wegrennen.
Ja, und auch nicht schreien, wenn die Stimme nicht rauskommt.
Ich glaube, das ist das Schlimmste, oder? Davon träume ich auch manchmal.
Aber ja. Oh ja.
Gut,
oh,
lassen wir die Träume mal außen vor. Auf jeden Fall, geht das Ritual von Lou so ein bisschen schief. Der Geist scheint komplett woanders. Aaron ist die Leidtragende und ist auch dann die Leidtragende, weil natürlich nicht gezahlt wird.
Ja. Aber wenn du bei einer Geistertour bist und du einen Geist bekommst, ich finde, die hätten bezahlen müssen.
Eigentlich schon. Aber sie waren alle not amused, was das soll. Hatten natürlich Todesangst und sind ohne Zahlen abgedampft. Was natürlich Aaron so ein bisschen Ärger einhandelt mit ihrer Chefin. Die sagt so, das ist hier eine Nullnummer gewesen. Dafür bist du an dem Tag, wo ich eigentlich dich nicht hätte eingeplant, mit dem sogenannten Leo, ihrem Arbeitskollegen, machst du dann bitte diese Tour. Viel Spaß. So.
Du kannst auch ein bisschen was von ihm lernen.
Für nichts. Für null. Null Geld.
Ja. Ach so, kannst auch ein bisschen was davon lernen. Währenddessen Lou von Kaito die Info bekommt, dass ein Geist in den Walls gesichtet wurde. Fand ich auch sehr schön. Musste ich ganz kurz grinsen. So, okay. Lou möchte unbedingt Talos haben, beschwört einen Geist und bei Aaron taucht er auf. Na super, hast du toll gemacht. So, er ist großartig. Aber das beirrt sie nicht weiter und sie versucht trotzdem weiter nach Talos zu suchen und forscht halt, ist halt unterwegs. Wir werden auch ein bisschen in ihr Leben mit reingenommen. Also bei Hexen ist das so, bei Hexen und Hexern, wenn die ihren Zirkel mit angehören, es gibt halt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zirkel es gibt, 8 oder so, ich kann mich gerade auch irren. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Zirkel, die unterschiedlich sind. Jede Hexer hat eine andere Begabung und sie kommen halt dort rein und sind dann teilweise mehrere Monate sozusagen dort in der Ausbildung und machen das Ganze. Es gibt halt eine ganze Untergrundwelt, die halt aus mehreren sozusagen großen Höhlen besteht und diese Höhlen wurden halt mit der Macht von Talos damals erschaffen und es gibt halt auch gute sozusagen Höhlenbereiche und es gibt eher nicht so gut, dass wie halt wie bei uns es manchmal bessere Viertel gibt und eher schlechtere Viertel. Es ist auch dort so, es gibt verschiedene große Häuser, wo die Leute drin leben. Also es gibt die Gutgestellteren, die Schlechtgestellteren. Und Noah gehört zu den Bessergestellteren. Das heißt, sein Vater ist auch Mitglied des Rates. Es gibt einen Rat, der alles Wichtige mit entscheidet und er ist sich dessen aber auch bewusst, dass er da in einer sehr privilegierten Situation ist.
Genau. Und dieser Rat ist auch so ein bisschen in Aufruhr, weil ja jetzt diverse was heißt diverse, doch diverse Hexen und Hexer tot aufgefunden werden. Und halt auch in der, ich sag jetzt, einer normalen Welt auf einmal Geister erscheinen, was so natürlich nicht passieren sollte. Mhm. Und es weist natürlich alles darauf hin, dass irgendwelche magischen Aktivitäten in der normalen Welt stattfinden. Und die Hexen und Hexer wollen natürlich unerkannt bleiben. Und nicht, dass die, ich nenne sie Normalos, sie haben ein, ich verwechsel das leider immer, ich glaube die Radan sind die sogenannten normalen Menschen, also die nicht magischen, also die keine Magie wirken können. Die Radan sollen natürlich nicht wissen, dass es Menschen gibt oder dass es Hexen und Hexer gibt. Das soll natürlich so ein bisschen unter dem Radar laufen. Und dadurch sind sie so ein bisschen in Aufruhr, weil das gerade, also der Rat beratschlagt sich jetzt gerade, wie sie da weiter verfahren sollen. Es werden teilweise, wie gesagt, Hexen und Hexer tot aufgefunden. Es passieren in der normalen Welt Dinge. So irgendwie läuft das gerade so ein bisschen aus dem Ruder und keiner weiß so richtig, warum. Noah ist, wie du schon gesagt hast, derjenige, der das so ein bisschen untersuchen soll. Was man noch sagen kann, der Vater von Noah ist auch ein Mitglied des Rates. Und man merkt.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich ihm erzählt.
Ach so, hast du gerade. Nee, ach so, ja.
Ja.
Ich dachte, okay, Entschuldigung. Das war da.
Naja, wir haben einen Montag-Chat, das ist ja ganz normal.
Auf jeden Fall. aber auf jeden Fall merkt man auch, dass die Beziehung zwischen Noah und seinem Vater nicht sehr gut ist. Also Noah hat immer das Gefühl, er muss sich beweisen, er muss seinen Stand irgendwie, also er muss irgendwas Gutes abliefern, damit sein Vater das anerkennt. Meanwhile, also währenddessen, der Leiter des Rates, Sir Craig heißt er, glaube ich, oder Craig, jemand ist, der das sieht, was Noah für Arbeit leistet und ihn auch dafür lobt. Also er kriegt auf jeden Fall die Anerkennung von dem sogenannten Leiter des Rates, aber von seinem Vater irgendwie nicht. Also man merkt irgendwie, dass Noah da auch so ein bisschen strauchelt, weil ich glaube, man möchte ja schon von seinen näherstehenden Menschen auch Anerkennung bekommen und das bekommt Noah so halt nicht. Was ich noch ganz, ist jetzt so ein bisschen abseits in Anführungsstrichen, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass du hattest ja von den unterschiedlichen Zirkeln gesprochen, dass auch die unterschiedlichen Zirkel nicht alle so, also sie sind irgendwie alle gleichgestellt, aber untereinander sind sie doch nicht gleichgestellt. Also es gibt so, ne, es gibt diese Gebräuhexen, es gibt diese Tarotkartenleger, es gibt die Hexen und Hexer, die Wassermagie und Feuermagie nutzen können. Und man merkt so im Laufe der Geschichte, wenn man die unterschiedlichen Sichtweisen auch kennenlernt, dass zum Beispiel die Tarotkartenleger und die Gebräuhexen jetzt eher nicht so die angesehenen Zirkel sind, während die wirklich Magie wirken können, im Sinne von, dass sie so Wasser bändigen können oder Feuer, die schon irgendwie eine höhere Position haben. Zumindest kam es bei mir so rüber.
Ja, gefühlt, ja, so ein bisschen, aber es sind auch alles Angeber. Ja. Mit ihren Taschenspielertricks. Ja. So wird's halt auch immer gesagt.
Obwohl auch gesagt wird, ja, der legt hier nur so ein paar Karten. Ja, was soll das schon? Also das ist ja Quatsch, weil nicht immer sind die Karten ja richtig, so nach dem Motto.
Ja.
Darauf kann man sich ja gar nicht verlassen.
Also aber im Geheimen lassen sie sich dann doch wieder alle die Karten legen. Also, ja.
Also man merkt so, das ist so untereinander auch irgendwie alles so ein bisschen nicht so nett untereinander. Während Noah halt ermittelt und das da auch so mitkriegt, da ist bei dieser toten Hexe, die an diesem Grab gefunden wurde, sind Ritual Glyphen oder Symbole irgendwie auch in die Schulter eingeritzt. Korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist. Und das sind, also man merkt, dass es irgendwie, diese ganze Szene ist irgendwie ein bisschen komisch, wirkt auf Noah komisch und er sucht sich Hilfe bei Kaito. Das hattest du auch schon erzählt, ne?
Nee, das noch nicht.
Das noch nicht. Wo er sich halt diese Karten legen lässt. Ja. Aber er erwähnt es auch nie im Bericht gegenüber seines Vaters, dass er das getan hat, weil es halt, wie gesagt, irgendwie nicht gut ankommt. Weil es ist halt, ist ja nur so ein Kartengedöns. Nee. Ach, ja. Kann ja gar nicht sein.
Alles sehr merkwürdig.
Ja. Während in der, ich nenne es jetzt normalen Welt, klingt immer so doof, aber Aaron einen ominösen Buchladen betritt, den sie schon mal vor einiger Zeit betreten hat. Fand ich ganz süß am Anfang des Buches. Ganz am Anfang hat sie den schon mal betreten. Und dann wurde am Ende des Kapitels gesagt, aber es war noch nicht die richtige Zeit. Und jetzt scheint die richtige Zeit zu sein, denn sie findet dort ein Buch. In diesem Buch geht es um diesen sogenannten Talos-Würfel. Und es ist geschrieben von Abigail. Oder Abigail, also ist ein bisschen anders geschrieben als die Schreibweise, die ich kenne. Aber ich glaube, es heißt Abigail. Und sie nimmt sich das mit, weil sie das natürlich sehr interessant findet und auch mehr über diesen Würfel erfahren will, der Herzenswünsche erfüllt. Denn auch Aaron hat ja einen Herzenswunsch. Und zwar Magie zu erlangen, um ihrer sehr, sehr kranken Tante helfen zu können. Also sie erhofft sich irgendwie damit ihrer Tante helfen zu können, aus dem Koma wieder aufzuwachen und sie irgendwie heilen zu können. So.
Das ist so ihr Traum. Sie hat währenddessen leider auch zwischendrin mal den Anruf bekommen von ihrer Mutter, dass es wirklich schlecht um ihre Tante steht. Hat sich dann aber doch wieder gebessert. Also man merkt wirklich, ist es halt dringend. Und sie hat so schöne Erinnerungen auch an ihre Tante, dass sie auch ihr verschiedene Steine gezeigt hatte, welcher Stein welche Heilwirkung hat und alles drum und dran. Und sie sieht einfach mehr in ihrer Welt. Das kann nicht alles sein. Und sie hat ja auch dadurch durch die Geistertouren, sie hat halt einfach ein Faible dafür und sie will auch mehr. Das ist, ja, aber es ist halt nicht immer ganz so einfach. Aber sie hat dann halt das Buch sozusagen, es ist wie eine Art Tagebuch. Sie sagt noch, oh, ist ja ganz schön wild, sowas, oh, ist ein Unikat, wer weiß, wie viel das wert ist. Und liest da drin auch ein bisschen. Und kurz darauf wird in ihre Wohnung eingebrochen, was ihr sehr viel Angst macht. Und sie kommt ein bisschen in Austausch mit Leo, der halt auch sagt so, oh, wir müssen uns dringend treffen, wir müssen unbedingt dringend sprechen. Und während des Gespräches dann, sie treffen sich, plaudert er dann auch einfach mal damit raus, so, ja, es gibt übrigens Magie, es gibt auch Geister und ich bin übrigens auch ein Hexer und herzlich willkommen. Das, was du dort unten in Wards gesehen hast, diesen Geist, davon hat er natürlich Wind bekommen, das ist auch ein wirklicher Geist.
Und ist bei dem Gespräch nicht sogar auch Lou mit dabei? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher.
Ja, Lou ist auch mit dabei und sie hat so richtige Ehrfurcht vor Lou, weil sie sieht wunderschön aus, sie hat so eine krasse Ausstrahlung und alles drum und dann, die denkt sich nur so, holy shit, so, wenn er mit ihr zu tun hat, was will er denn mit mir?
Ja, also man merkt auch so ein bisschen so, Aaron denkt sich halt, naja, Lou und Leo haben halt irgendwas mit miteinander. Ganz witzig, ich habe erst, also es wird ja auch aus Lous Sicht beschrieben, dass sie mit einem gewissen Kaido redet, während Aaron ja mit Leo redet. Und dann kommt raus, Leo und Kaido sind einfach ein und dieselbe Person. Na sag mal, also das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Ich komme doch komplett durcheinander so. Zwei Namen für eine Person. Ich war erstmal im ersten Moment so, wie, der ist jetzt ein und dieselbe. Okay,
aber gut. Aber deswegen, wir werden jetzt, also es stellt sich halt heraus, Leo ist Kaito. Wir werden jetzt dazu überschwenken, dass wir ihn nur noch Kaito nennen. Das heißt, wundert euch nicht, es ist halt sein Name in der menschlichen Welt sozusagen. Das heißt, Leo ist Kaito, der Tarotkartenleser. Und zwar ein richtig angesehener Tarotkartenleser, weil er seinen Job halt einfach mal gut macht.
Ja.
So. ja, auf jeden Fall, in ihre Wohnung wurde er eingebrochen. Und sie fühlt sich natürlich dann ein bisschen unwohl und auch überfordert. Was mache ich jetzt? Und alles drum und dran. Und währenddessen auch Aaron sich ein bisschen mehr mit Lou austauscht. Und sie stellen halt beide fest, okay, wir haben beide Herzenswünsche, die erfüllt werden sollen. Und sie sagen, lass uns doch zusammenarbeiten. Es ist nämlich so, in diese Unterwelt darfst du als Hexer, als Hexe nicht einfach so rein, sondern es ist halt befristet. Pro Woche, wie oft du die besuchen darfst.
Nee, es ist bei Luno befristet, weil die doch in sogenannter Ausbildung quasi ist. Sie hat ja ein Jahr, muss sie in dieser Menschenwelt sein und sie darf nur einmal pro Woche in diese magische Welt. Ansonsten kannst du, glaube ich, wechseln, wie du möchtest.
Sonst kannst du mal hin und her, ja. Auf jeden Fall, sie darf halt nicht so oft rein. Sie muss sich halt wirklich dann überlegen, für was gehe ich rein und brauche ich nicht eher Zutaten als alles andere. Es ist halt wirklich nicht ganz so einfach. Und es gibt halt ein Café, ein magisches Café. Das ist für wir als Menschen, das ist wahrscheinlich so, ich nehme jetzt mal den Vergleich wie bei 9¾. Du musst ganz genau hingucken, dich darauf konzentrieren, dass es da ist. Und dann ist es da, weil es versteckt sich nämlich vor uns. Aber ab und zu verirrt sich dann doch mal ein Mensch rein. Einfach, weil es so sein sollte und Vorhersehung ist. Und dort gibt es halt einen Eingang in den Untergrund. Und diese Stelle fand ich so spannend. Es wird halt gesagt, okay, Aaron, ich komme halt nicht runter. Du hättest aber die Möglichkeit. Du musst halt ganz stark sein, dir nichts anmerken lassen. Egal, was du dort siehst, die Zauber, die du dort siehst und so, starr nicht so sehr hin. Das ist schon in Ordnung. Und dann gehst du dorthin, da wird dir der Weg so ein bisschen beschrieben zu der Höhle. Es gibt nämlich den Friedhof, dort, wo Abigail halt begraben wurde. Und da soll sie nach Hinweisen suchen. Und sie macht sich halt auf den Weg im Café. Dann gibt's dort halt jemanden, der gerade so eine Feueraufführung macht. Und sie starrt dann dahin, aber guckt halt auch so, na, dass es nicht so auffällig ist. Neben ihr steht eine alte Omi, die auch sagt so, ach, diese Taschenspielertricks und so.
Die Jugend von heute, ne? Ja. Die weiß gar nicht mehr, was richtige Magie ist, so nach dem Motto. Fand ich ganz, ganz putzig. Und wie dann Aaron versucht, die richtigen Worte zu finden, die sie jetzt zu dieser alten Hexe sagt, damit es nicht auffällt, dass sie ein Mensch ist. Weil natürlich sie als Mensch da eigentlich gar nicht rein darf, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Hexen und Hexer sagen, yay, endlich kommt mal ein Mensch uns besuchen. Nee, es ist schon nicht so cool, wenn du da als Mensch zufällig rein stolperst.
Ja.
Aber ja, sie versucht sich dann möglichst unauffällig zu verhalten. Das Problem, an dem sie noch vorbeikommen muss, ist aber der Türsteher, der vor dieser Eingangstür steht zu dieser magischen Welt, den sie aber ausschaltet mit Lous Hilfe. Denn Lou hat einen Trank gebraut, der ihn sehr lange auf Klo gehen lassen wird. Und den jubelt Aaron ihm unter. Macht es ihr möglich, in diese magische Welt einzutauchen. Sie sucht dann den Friedhof, spricht auch zwei Hexen, die dort unten anwesend sind, auch noch an, fragt nochmal und geht dann direkt auf diesen Friedhof, der total schön beschrieben ist. Ja. Also jede verstorbene Hexe, jeder verstorbene Hexer kriegt einen Baum. Und was ich ein bisschen wild fand, diese Bäume haben Augen. Eigentlich nur Glasaugen. Während aber Aaron auf diesem Friedhof nach dem Baum von Abigail sucht, der sich dann sehr weit hinten befindet, auch so ein bisschen verkruckelt ist, nicht in die Höhe wächst, sondern eher so auf dem Boden lag. Also es wird so ein bisschen beschrieben, als wenn er nicht so wie ein normaler Baum wächst, sondern irgendwie so wildwuchsmäßig irgendwas macht. Und auch dieser Baum hat Augen, aber die Augen blinzeln. Das fand ich ein bisschen spooky. Und Aaron ist da auch nicht so, also sie war auch so ein bisschen irritiert, findet aber auch nichts so an dem Grab, wo sie jetzt sagt, oh, das ist jetzt relevant, das kann ich als Info mitnehmen. Oder da liegt vielleicht Harlos einfach daneben, so nach dem Motto. Kommt leider wieder raus aus dieser magischen Welt ohne weitere Infos, die ihr oder Lou irgendwie Wege zu Talos bereiten oder erklären. Und kommt in der Situation in diesem Café, in dieser Kneipe, in dieser Bar, wie auch immer, die nicht so cool ist. Also schon im Vorhinein nicht so cool ist, denn dort vor Ort wird ein Mann oder ist ein Mann. Wir finden auch raus, dass es ein Mensch ist. Und dieser Mensch hat scheinbar eine Hexe verfolgt. Mit nicht sehr guten Absichten. Sei jetzt mal dahingestellt, was genau er mit ihr vorhatte. Aber es wird gesagt, es sind absolut keine netten Absichten gewesen, die er da hatte, während er sie verfolgte. Und es gibt halt auch Hexen, die Gedanken lesen können. Und dementsprechend auch wissen, dass selbst wenn er beteuert, er hat ja nichts vorgehabt, dass dem nicht so ist. Und es wird ein ja, Exempel an ihm statuiert, ein sogenanntes, kann man das Ritual nennen, kann man es, ich musste in der Vorstellung, war es für mich wie der Blutadler bei den Wikingern, also so gefühlt nur irgendwie in Hexenvariante, es war ganz, also das zu lesen war schon ein bisschen denn ihm wird halt gefühlt alles gebrochen, alles verdreht, mit ihm gemacht, und Aaron soll ja möglichst unauffällig sein, aber es fällt ihr natürlich sehr schwer, das vor Ort anzusehen, wie da dieser Mensch gequält wird. Ob das jetzt nun gerechtfertigt ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Es fällt ihr sehr schwer, sich da zusammenzureißen. Ja. Und es kommt zum Glück die Rettung in Form von Lou in dieses Café, sie anspricht und sagt, Mensch, wo treibst du dich denn wieder rum? Deine Meisterin hat doch gesagt, du sollst da und da sein und deinen Job tun und sauber machen, und rettet sie da so ein bisschen aus der Situation, weil ich glaube, wäre das noch länger gegangen, wäre es in die Hose gegangen.
Nee, dann wäre sie aufgefallen, weil sie halt einfach halt entsetzt zugeschaut hat. Und es ist leider keine Seltenheit, dass das halt auch ab und zu mal passiert, dass das gemacht wird. Und ich habe mir es halt wirklich, diese Vorstellung gerade hat mich nochmal übermannt. Das war nicht gut. Das ist so, damit hatte ich auch nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Mm-mm. Also.
Aber ich habe mit einigen Dingen gegen Ende des Buches nicht gerechnet. Aber dazu kommen wir ja gleich.
Ah, Jemine. Sie spricht dann weiter mit Lou, und Aaron wird dann noch was Wichtiges gesagt. Ich überlege gerade, ich kriege nicht mehr zusammen, von wem das war.
Ich glaube, die Buchhändlerin ist es.
Die Buchhändlerin, ja. Sie geht zurück, nämlich zum Buchhändlerin, möchte halt rausfinden, so, was ist das, was hier los, was ist das für ein Ort? Und währenddessen auch in die Buchhandlung wieder ein Mensch reinkommt, und der ist gekleidet mit Anzug und Aktentasche, komplett gestresst. Und er findet dort ein Buch aus seiner Kindheit. Das ist total schön. Und dann erklärt ihr die Buchhändlerin auch einfach, ja, dieser Ort ist hier, um Menschen das zu geben, was sie brauchen, was sie in dem Moment einfach brauchen. Und dieser gestresste Mensch, der durch sein Leben hetzt, und das finde ich so eine schöne Sache, der braucht einfach mal ganz kurz diese Auszeiten, diese Erinnerung an früher, dass halt Stress nicht alles ist, sondern dass man sich auch manchmal einfach die Zeit nehmen sollte und diese genießen sollte. Fand ich so toll.
Ja, er findet dort im Buchregal tatsächlich, ich glaube, es ist ein Band von Momo, ne, aus seiner Kindheit. Das ist schon süß beschrieben, was da so passiert. Und man fragt sich auch immer, wie dieser Laden sich eigentlich hält, weil niemand muss irgendwie was bezahlen.
Alles wird immer geschenkt.
Ja, alles wird immer geschenkt. Und man denkt so, okay, irgendwie komisch, aber auch irgendwie schön, die Vorstellung so, ne? Und soweit ich das in Erinnerung habe, korrigiere mich gerne, wenn ich da vielleicht was Falsches erzähle, erzählt ihr die Buchhändlerin so ein bisschen was von Abigail, auch von, dass Abigail eine Tochter hat oder hatte. Und ich glaube, ein Sohn, also ich glaube, sie hatte zwei Kinder. Krieg's jetzt nicht mehr ganz so auf die Kette. Aber auf jeden Fall Nachkommen hatte. Nennen wir es Nachkommen. dazu geführt hat, dass die Magie sich natürlich auch breiter verteilt hat, weil sie, ich meine, diese Tochter nicht so an die Öffentlichkeit getragen hat. Also sie hat nicht gesagt, das ist meine Tochter und hier und so sieht sie aus, sondern die ist sehr versteckt gewesen. Also nie wirklich, also keiner hat gewusst, dass sie, glaube ich, eine Tochter hat. Warum es jetzt diese Buchhändlerin weiß, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ja.
Sie hatte halt die Tochter, und die Tochter hatte auch ein Kind. Und Abigail hat ja sehr darauf gepocht, also sie wollte ja mehr Macht, sie wollte die mächtigste Hexe werden und hat das halt mit Talos durchgesetzt. Das war ihr Traum, der ihr auch erfüllt wurde. Und es kam aber dann dazu, ihre Tochter hat einen Menschen kennengelernt und geheiratet, mit dem auch das Kind gehabt. Und als dann ihre Tochter gestorben ist, ist der Mensch mit dem Kind halt wieder in die Menschenwelt und hat dort halt gelebt. Und so kommt es dadurch, dass sie zur Blutlinie von Abigail gehört. Und zwar hat dieser Mensch und dieses Kind dieses Menschen dann über weitere Generationen Kinder gezeugt und so kam Stück für Stück. Ja nun, sie ist ein Nachkömmling von Abigail.
Ja, daher über wahrscheinlich 100 Generationen gefühlt ist sie irgendwie, hat sie irgendwas mit Abigails Verwandtschaft zu tun. Fand ich auch ganz süß, weil sie hat Aaron gedacht, sie könnte jetzt die Tochter sein und war schon so ein bisschen so, und dann nimmt ihr sogar die Buchhändlerin den Wind aus den Segeln und sagt, naja, du weißt schon, wie alt die ist, so, also wie alt Abigail war und wie lange sie schon nicht mehr lebt. Nee, es ist gar nicht möglich, dass du die Tochter bist. Und es war so ein kurzer Moment, wo ich so dachte, so, okay, ich hätte wahrscheinlich an Aarons Stelle genau das Gleiche gedacht. Aber ja,
ich finde das so süß, es ist halt auch so viel Witz damit drin, weil mit diesen Klischees auch gespielt wird, ist es so toll. Ach Gott, also auf jeden Fall, das erklärt warum, aber wahrscheinlich sie einfach so eine Faszination für das Ganze hat. Vielleicht stammt es ein bisschen daher. Währenddessen Lou halt immer noch alles versucht, sie versucht gerade alles für einen Aufspürzauber zusammenzubekommen, damit sie halt Talos halt aufspüren kann. Und Lou sagt dort was. Und das war für mich so ein Bomm-Moment. Sie sagt nämlich in dem Moment, ich würde alles opfern, um weitere Magie zu wirken. Und wenn jemand sagt, ich würde alles opfern, dann ist dieser Mensch, diese Hexe zu allem auch fähig.
Und da habe ich Angst über Leichen zu gehen, ja. Ja. Hab ich mir auch so gedacht, so, dass das klingt schon sehr,
Ja. Das ist schwierig. Noah hat ja währenddessen immer noch fleißig weiter ermittelt. Da sind noch weitere Morde passiert. Er hatte eine Frau gefunden, also eine Tote, und hat dann geguckt bei ihr zu Hause. Sie war halt jung und wunderschön, aber zu Hause hatte er von dieser Frau nur Bilder gefunden, wo sie so 90 war. Hat ihn total irritiert. Das heißt, sie ist irgendwie im Alter von jung gestorben, obwohl sie einfach schon älter war und alles. Und geht dann auch zu Craig, um sich mit ihm halt auszutauschen. Und Craig fragt ihn dann was, und zwar, wie er eigentlich zu dieser Gleichberechtigung steht, unter den Zirkeln. Und Noah sagt halt ganz klar, jede Hexe ist gleichwertig. Und das merkt er auch, das gefällt Craig nicht ganz so gut. Das ist ein bisschen schwierig. Und das Problem an der Sache, und da sind jetzt so die letzten 70 Seiten, die sind für mich gefühlt gerannt, die sind so einmal so explodiert. Talos ist gefunden worden. Talos ist nämlich im Besitz von Craig. Hm. Und Craig hat einen ganz großen Wunsch. Er möchte diesen Wunsch aber nicht aussprechen und möchte Talos nicht benutzen. Denn jeder Wunsch, der an Talos gerichtet wird, bewirkt auch die größte Angst, die du hast. Das heißt, diese Hexen, die auch tot gefunden wurden, wo er ermittelt hat, hatten jeweils halt Talos benutzt. Die junge Hexe, die gefunden wurde tot, die wollte unbedingt jung sein, hatte Angst vor dem Sterben. Sie ist jung geworden und ist gestorben. Das ist halt, das war krass.
Und es gibt ja, mir fällt gerade ein, wir haben so ein paar ungeklärte Morde auch rausgelassen. Es gibt ja noch ein Ratsmitglied, was einfach umgefallen ist, ne? Also ist einfach verstorben. Es gibt einen, der auch mit einer Sache, die passiert ist, zu tun hat, der auf einmal sein komplettes Gedächtnis verloren hat und seinen Verstand verloren hat, also irgendwie nur noch rum brabbelt wie so ein doch sehr kleines Kind. Das löst sich dann nach und nach auf, während Noah dann darüber nachdenkt. Mensch, der hat jetzt sein Gedächtnis verloren, weil das seine größte Angst ist. Es war ein sehr, sehr schlauer Mensch, ein sehr, sehr smarter Mensch, dessen größte Angst war, einfach seinen Verstand zu verlieren.
Ja.
Zum Beispiel, ja.
Und so war es halt auch, als Talos geschaffen wurde, war es halt so, dass auch dafür was Großes geopfert werden musste. Und Abigail hatte halt ihre Tochter geopfert, um Talos zu schaffen. Das ist halt so dieser Gegenstand, das ist ein verfluchter Würfel. Also, das ist, das kann man nicht anders und das kann man auch nicht nett ausdrücken. Das ist einfach nur ein verfluchter Würfel an der Stelle. Und ja, halt diese wunderschöne Hexe mit der Jugend, ich guck hier gerade noch so, ob ich mir noch was notiert hatte. Naja, der eine Kerl, der auf einmal die plötzliche Karriere hatte und so. Es hat halt, jeder Wunsch hat halt auch etwas, was dazu führt, was sehr, sehr, sehr schrecklich ist. Und halt Craig wünscht sich was, hat aber Angst. Und deswegen möchte er, dass Noah diesen Wunsch für ihn äußert, weil er nämlich auch weiß, dass Noah diesen Wunsch hat, weil Noah hat auch so eine große Angst vor dieser dunklen Seuche. Und Craig möchte, dass Noah Talos einsetzt gegen die dunkle Seuche.
Was ich halt auch ein bisschen heftig fand, die dunkle Seuche passiert ja, also die kriegst du ja nur, wenn du etwas machst, was halt gegen, ich sag jetzt mal, gegen die Gesetze sind, ne? Also sich gegen andere Hexen wendet oder so, sie zum Beispiel umbringst oder sowas in der Art, ne? Dann kriegst du diese dunkle Seuche, weil das natürlich, du hast deine Magie dafür verwendet, jemandem anderen zu schaden. Und es gibt zwischendurch aber auch Leute, die sagen, die diese dunkle Seuche haben, aber gar nichts, beteuern, dass sie nichts gemacht haben. Das sind auch nochmal so Sachen. Und was ich ganz krass finde, das kommt ja auch gegen Ende des Buches dann raus, dass du einen Weg, also dass es einen Weg gibt, dies zu umgehen. Wenn du nämlich nicht weißt, dass du etwas gegen das Gesetz oder gegen jemand anderen machst. Also du hast einen Auftraggeber, der gibt den Auftrag einer Person, die aber von sonst nichts weiß, dann ist es so oder kann es passieren, dass keiner der beiden etwas, also von dieser Seuche abkriegt. Was ich ziemlich heftig finde, weil das schon sehr manipulativ und sehr, sehr krass durchdacht ist auch so, ne? Also dieses, wir wählen den Weg drumherum, schaden damit anderen und wir werden nicht geschadet, weil wir kriegen die dunkle Seuche nicht so nach dem Motto.
Das ist wie, zünde dieses Haus an, ob da jetzt jemand drin ist, weißt du ja nicht.
Ja. Weiß ja also, keiner. Nur ich weiß es eigentlich, aber ich verrat's dir halt nicht, ne? Und dann kriegen halt, wir beide nicht den,
ja, die Seuche. Das wird halt eingesetzt, das ist halt gang und gäbe, was auch super schrecklich ist. Währenddessen halt Aaron wird entführt. Das ist halt so, bei ihr wurde zu Hause eingebrochen. Nun ist die schlechteste Idee, vielleicht dann wieder nach Hause zu gehen. Sie wird entführt und Kaito kommt dazu und dann wird gesagt, entweder du gibst uns dieses Buch von Abigail oder sie stirbt. Und damit werden die beiden halt gefangen genommen, werden gefesselt. Und es klappt aber zum Glück, dass Kaito sich befreien kann und damit dann auch Aaron befreien kann. Das funktioniert, aber das Buch ist nicht mehr da.
Und die Chefin von Aaron wird umgebracht.
Ja.
Vor deren Augen. Was Aaron natürlich in so eine Schockstarre bringt und einfach traumatisiert. Also ich glaube, wenn du siehst, wie jemand vor dir umgebracht wird, ist, glaube ich, ziemlich schrecklich. Generell ist das Buch gegen Ende ganz schön brutal, muss ich gestehen. Ja. Also, ja. Aaron ist noch in ihrer Schockstarre, während Kaito sagt, wir müssen da jetzt, also wir müssen das melden, wir müssen zu den Leuten gehen, wir müssen Bescheid sagen. Aber Aaron hat einen Zettel in ihrer Tasche, das haben wir gar nicht erwähnt. Auf diesem Zettel können Lou und Aaron miteinander kommunizieren. Wenn Lou etwas auf den Zettel schreibt, wird es auf der Seite von Aaron auf dem Zettel angezeigt quasi. Und bevor Aaron halt losdüst, weil sie noch mehr Infos zu Talos hat und in eine Richtung düst, die wir gleich erklären werden, liest Aaron diesen Zettel. Aaron liest diesen Zettel und weiß auch, wo Lou ist, und sie verfolgen natürlich Lou. Lou, die Talos verfolgt. Und alles führt, also alle Parteien werden zum Haus des Rates quasi geführt, in einen Raum hinter diesem großen Besprechungssaal. Denn wir haben ja schon gesagt, zwischen Sir Craig und Noah wird es immer brenzlicher, weil er möchte Noah halt zwingen, diesen Würfel zu nutzen, damit er ihn nicht nutzen muss. Noah weigert sich aber und es kommt zu so einem Schlagabtausch, während Lou dann, also anders, Noah wird gefesselt und gefangen genommen, Lou kommt in diesem Moment oder kurz danach in diesen Raum, ist total perplex, was da gerade passiert. Und wird dann von Sir Craig auch angegriffen und gefangen genommen. Oder gefangen genommen. Mhm. Während sich dann nur entfesseln konnte oder befreien konnte. Es zu einem Schlagabtausch kommt. Es zu einem Angriff kommt von Sir Craig gegenüber Noah und sich Lou dazwischen wirft und getroffen wird von diesem Messer. Und es wird beschrieben, wie das brennt und wie die Schmerzen durch ihren Körper zucken und dann auf einmal nichts mehr ist. Und dann ist das Kapitel vorbei und man kommt zu Aaron und Kaito, die dann auch in diese Situation kommen. Es ist also, oh mein Gott, es ist alles am Ende so schrecklich. das ganze Szenario sehen, wie Sir Craig ohnmächtig in dem Sessel liegt, die Lou in dieser Blutlache liegt, Kaito noch guckt, ob es noch Möglichkeiten gibt, Lou zu helfen. Es wird aber im Buch gesagt, nein, es geht nicht. Alle sind sehr irritiert. Kaito fragt dann Noah, was genau passiert ist. Der muss das mehrmals erzählen. Und dann gibt es den letzten Satz, in dem eigentlich steht, jemand nimmt Talus, schüttelt ihn und wirft ihn. Und damit endet das Buch. Und ich habe Gänsehaut. Oh mein Gott.
Das Ding ist, dazu muss man halt sagen, Talus ist halt nicht so. Also ich habe mir Talus groß vorgestellt, aber Talus ist halt so groß wie ein Würfel.
Ja.
Und
Daumennagel groß wurde beschrieben, ne?
Deswegen ist er so oft auch wahrscheinlich einfach nicht gefunden worden. Und wir wissen halt nicht, wer hat jetzt gewürfelt und wie geht es weiter. Und deswegen müssen wir irgendwann auch Band 2 lesen. Das werden wir auf jeden Fall tun, weil das geht so nicht. Und ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, und zwar: Du bezahlst deinen größten Wunsch mit deiner größten Angst.
Ja.
Es ist so gefährlich. Und ich habe zwischendurch überlegt, als Aarons Tante im Sterben lag, hatte sie vielleicht unbewusst in dieser Zeit den Würfel gehabt?
Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht. Das ist aber eine Frage, die mich beschäftigt.
Es wäre die Frage, wie kommt dann der Würfel natürlich in die Welt der Radaren, ne? Also das wäre ja jetzt diese normale Welt. Wie ist er darüber gekommen?
Ich weiß auch nicht, aber irgendwie so mit der Tante, das hat noch was auf sich. Das kann nicht so. Das ist nicht ohne Grund da.
Also es ist irgendwas ist mit der Tante. Es wird ja im Buch immer, ist ja so eine Sache, die immer irgendwie über einem oder über Aaron schwebt, so, ne? Das ist ja ihr Herzenswunsch, ihrer Tante helfen zu können. Aber es ist halt, was ich mich frage, ist wirklich, wer hat diesen Würfel genommen? Weil ich finde, Aaron ist so die offensichtliche Wahl, dass Aaron diesen Würfel genommen hat und geworfen hat. Was ist aber, wenn Liza sich gedacht hat, ja, nee, ich nehme mal nicht die offensichtliche Wahl, sondern ich nehme einen der anderen. Oder es kommt noch jemand, ist noch jemand dazugekommen, hat sich jemand reingeschlichen.
Oder ist das Craig. Oder und am Anfang des Buches ist komplettes Chaos und,
oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Aaron wäre die offensichtlichste Wahl, aber ich glaube, es ist sie nicht. Ich glaube nicht, dass sie es sein wird.
Ich glaube auch nicht. Also ich würde Kaito tippen.
Echt, ja?
Oder Noah, aber Noah würde sterben, glaube ich, weil der einfach seine größte Angst ist, glaube, dass er...
Seuche.
Genau. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen. Aber Craig wäre halt so, wäre so ein Big-Ass-Move.
Ja. Aber der ist ja, also er wird beschrieben als bewusstlos. Mhm. Je nachdem, wie schnell man da wieder aufwacht, ne? Ich war noch nie bewusstlos.
ich auch nicht. Vielleicht tut er auch nur so.
Könnte auch sein.
Das wissen wir nicht.
Auf jeden Fall ist es ein sehr dramatisches Ende. Mhm. Erstens, wir müssen uns von Lou verabschieden, was ich super schrecklich finde, weil Lou, also auch wenn Aaron und Lou am Anfang so ein bisschen nicht rivalisiert haben, aber Aaron hatte sehr großen Respekt vor Lou, glaube ich, haben sie sich ja im Laufe des Buches so ein bisschen angenähert und man könnte schon was sagen, haben sich so ein bisschen angefreundet. Und jetzt wird Lou da einfach
Ich bin um Lou gar nicht mal so traurig, weil ihre Beweggründe sind welche, die mir eher Angst gemacht haben. Und ich glaube, sie hätte Potenzial, eine neue Abigail zu werden.
Schon, aber ich glaube, das hätte eher Punkt A, es hätte noch ein bisschen, das hätte noch ein bisschen Pfeffer für den zweiten Band, glaube ich, reingebracht. Und oder Charakterentwicklung, dass sie lernt so nach und nach, dass das zwar ihr Herzenswunsch ist, aber dass es alle anderen in den Abgrund stürzen wird. Also hätte auch so gehen, so sich entwickeln können. Nun ist
aber es wäre das typische Fantasy-Klischee gewesen und ich finde es sehr schön, dass wir das nicht haben.
Ja gut, dass Leute umgebracht werden, ist jetzt auch typisch Fantasy.
Ja, das auch.
Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sehr gerne wissen, was im zweiten Band, besonders am Anfang des zweiten Bandes passiert, oder ob uns Liza da erstmal drauf warten lässt und was ganz anderes erzählt am Anfang des zweiten Bandes und ich da sitze und denke mir, Liza, jetzt erzähl doch, wer hat den Würfel geworfen?
Oh mein Gott, das könnte ich ihr auch so zutrauen.
Ja. dass sie einen erstmal so ein bisschen auf die Folter spannt und man da sitzt und sich denkt, aber Liza, ich will doch wissen, wer den Würfel gewürfelt hat. Du sagst mir doch.
Du kannst uns nicht erstmal noch 5 andere Geschichten erzählen. Das interessiert uns nicht gerade. Wir wollen einfach nur das wissen.
Ja.
Oh, Jemine.
Aber
wie ist dein Fazit vom Buch?
Mein Fazit vom Buch ist, ich mochte das Buch sehr gern. Ich habe das Buch leider, aber dafür kann das Buch nichts, in der Zeit gelesen, wo ich sehr gestresst war und so ein bisschen nicht so richtig die Zeit gefunden habe, runterzufahren. Dadurch musste ich es sehr gestückelt lesen, was ich immer sehr doof finde. Es ist egal, bei welchem Buch ich das machen muss. Ich finde es immer doof, weil man dann so erst nach und nach das auflösen kann. Ich mochte das Buch sehr gern. Was ich nicht ganz gefühlt habe, aber ich glaube, das ist so ein ganz eigenes Problem, ist so ein Ich-Problem, ist diesen kleinen Love Interest, so, der ja zwischen Kaito und Aaron sich so anbahnt. Aber das Problem hatte ich auch bei anderen Büchern, die wir schon besprochen haben. Ich glaube, das bin einfach ich, dass ich ganz aber oft ich die Love Interests nicht so fühle.
Ja, ich fand das diesmal gar nicht so, also ich fand das gar nicht so viel, sondern es war ein bisschen da und dann war es weggefühlt. Weil dann die Story im Vordergrund war.
Ja, ja. Also es ist nicht so, dass es omnipräsent ist und man sich denkt so, boah, jetzt crasht hier so eine Love-Story rein. Aber das, also ich hab's auch vorher nicht so. Also selbst das, aber wie gesagt, das ist ein Ich-Problem.
Fabi mag halt einfach keine Liebe.
Scheinbar nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber alles in allem fand ich es ein sehr spannendes Buch und will halt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es ist leider so, ich muss, ob mit dir oder ohne dich, Anne, ich muss den zweiten Band lesen.
Sie lässt mich sonst zurück.
Ich lass dich sonst zurück.
Ich muss sagen, zu Anfang, ich hätte gerne mehr über Aaron erfahren. Dann kamen halt die anderen drei mehr in den Fokus. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber ich mag den Schreibstil. Die Kapitel sind schön kurz, sodass man halt auch zwischendurch wirklich die Möglichkeit hat zu lesen, was wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Und ich mag die Welt und wie sie aufgebaut ist und dass es dort auch dieses Problem gibt mit von wegen, wer ist mehr wert als ein anderer. Ich mag diese Welt total gerne und wir werden definitiv Teil 2 lesen, aber nicht jetzt.
Ja, das Magiesystem ist super. Ist auch mal wieder was Neues, nicht dieses, jo, zack, du bist jetzt magisch und jetzt kannst du alles, sondern sie lernen, es ist wie so eine Art Ausbildung auch so ein bisschen, ne? Also das sieht man ja bei Lou, die da dieses, ich sag jetzt mal, Auslandsjahr hat, wo sie in der normalen Welt irgendwie ist, und nur einmal die Woche in die magische Welt kommt. Also, ja, alles in allem. Es fehlt noch eine Frage, Anne, bevor wir zu den Klappentexten kommen. Anne, was sagst du? Hat der Klappentext das vorweggenommen, was das Buch dann, also ist er dem Buch gerecht geworden?
Also wie Arsch auf einmal passt dieser Klappentext zum Buch.
Findest du?
Finde ich.
Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, also ich habe halt irgendwie eher so, ich habe mehr Fantasy erwartet und dann war es halt, was absolut nicht schlecht ist, versteht mich nicht falsch, halt Urban Fantasy. Und irgendwie habe ich mehr Fantasy in so einer krassen Fantasy-Welt erwartet. Hab dann aber coole Urban Fantasy bekommen. Ja, Und ich habe gedacht, dass Talos riesig ist, aber das ist auch so eine, glaube ich, einfach so eine Vorstellungssache. Und dann ist da so eine, der kleine
so ganz klein. Ich überlege gerade, also im Klappentext steht nichts davon, wo es spielt.
Nee, es steht halt vorne drauf. Also wie schon gesagt, das Buch nimmt es ja schon ein bisschen vorweg, dass es Urban Fantasy sein wird. Aber ich habe, was nicht schlecht ist, ne, was anderes erwartet und wurde dann positiv überrascht mit Geistern. Und war so wie, oh mein Gott, jetzt kommen hier Geister. Geil. Ich finde ja auch Lockwood & Co. toll. Da geht es ja auch sehr viel um Geister und Geistergeschichten. Okay, das war's dann zu Talos. Irgendwann lesen wir Band 2, weil wir sonst leider, also wir wollen nicht dumm sterben. So ein Ding ist das.
Und ihr auch nicht. Ihr müsst mitlesen.
Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unseren Klappentext der Woche.
Oh, es war so schön.
Gott, sollten wir das jemals, sollten wir jemals Gäste in unseren Podcast einladen, müssen die auch mitsingen, ne? Ist klar, oder? Ob sie wollen oder nicht?
Das ist definitiv klar, das ist die Frage. Wollen wir sowas ankündigen oder machen wir sowas als Überraschung?
Das machen wir natürlich als Überraschung. Das wird als Überraschung stattfinden, weil sonst, ne?
Ja. Finde ich gut. So kriegen wir das Spontane mit rein. Ja. So sollte das sein. Okay, möchtest du starten oder soll ich starten?
Du darfst starten.
Okay, ich greife einmal nach unten.
Ich wollte gerade sagen, sie greift an ihre Seite, kommt wieder hin und liest euch den ersten Klappentext vor.
Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. All das haben die Menschen in der Zukunft erreicht. Doch dafür zahlen sie einen hohen Preis. Citria und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben und die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Saitche. Sie sind die Hüter des Todes, doch immer mehr Saitche missbrauchen ihre Macht. Willkommen in der Zukunft. Dieser Band enthält 14 Geschichten aus der Welt der Saitche. Es ist sozusagen der inoffizielle vierte Band.
Ja, mit diesen Geschichten, ne? Gleanings? Ja,
genau.
Gleanings.
Gleaning Story aus dem Saitche-Universum von Neil Schusterman im Sauerländer Verlag erschienen. Band 1 und Band 2 habe ich ja schon gelesen. Band 3 habe ich mir natürlich auch gekauft, wollte ich jetzt aber nicht gerade vorstellen. Und Band 4 fand ich so schön, weil es sind halt 14 kurze Geschichten, also kurz in Anführungszeichen, aber vielleicht mal ein Grund, um dort reinzuschnuppern, wenn man nicht das ganze Buch lesen möchte.
Aber nehmen die vielleicht was vorweg? Weißt du das? Weißt du wahrscheinlich
das weiß
auch
ich
noch
nicht,
ne?
Das müsste ich lesen.
Also im Endeffekt kann ich dazu sagen, ich habe die Bücher nicht von Sigil oder Sigil. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, bin ich ehrlich. Ich habe sie nicht zu Hause, aber sie sind auf einer Liste von Büchern, die ich irgendwann mal lesen möchte. So ist es nicht. Also so ist es nicht, Anne.
Vielleicht kriege ich es irgendwann. Ich stelle es einfach noch ganz oft vor. Irgendwann.
Einfach jedes. Ja, Anne kommt jetzt jede Podcast-Folge mit Saitche, Saitche. Ich weiß nicht.
Ja, entweder Saitche oder Rising. Eins von beiden wird sein.
Ja. Okay, dann gehe ich mal weiter mit meinem Klappentext der Woche. Und zwar lautet der wie folgt. Eine Magierschule, in der Versagen den sicheren Tod bedeutet. Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat. Keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaft nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Wege heraus aus der Schule, die Abschlussprüfung oder den Tod. Galadriel, genannt Elle, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren der Schule. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke, dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut Elle deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen. Es sei denn, sie hat keine andere Wahl.
Das klingt nach Teenager, Horror, Mystery, ich bin Twilight-Abklatsch. Was ist es?
Es heißt tatsächlich wie die Schule, Scholomance, tödliche Lektion, wird betitelt als Dark Fantasy Highlight, ist der erste Band einer Reihe und erschien im März 2021 im CBJ-Verlag. Also Jugendbuch ist es auf jeden Fall, weil CBJ ist, glaube ich, eher so für die Jugendbücher zuständig. Geschrieben wurde das Ganze von Naomi Novik, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Naomi Novik.
Klingt sehr cool. Und ich habe irgendwie Bock auf Magierschulen gerade. Weiß nicht, es wird Oktober. Mein
Gott. Ich habe von ihr schon was gelesen.
Oh,
ja. Ich habe das Dunkle Herz, das ist ein unglaublich schönes Buch, habe ich von ihr gelesen.
Oh, ja, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das ist für mich das erste Mal, dass ich mit ihr in Kontakt komme quasi. Ja. Aber ist auf jeden Fall was ich sehr gerne lesen wollen würde. Und für alle, die den Podcast rechtzeitig hören und es noch im Angebot ist, momentan ist es auf dem Kindle für 4,99. Also.
Oh, das ist gut. Also ich halt das Dunkle Herz des Waldes, das ist ein Fantasy-Roman von ihr. Den habe ich gelesen, den fand ich sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Ist halt mit sehr Ruhe erzählt einfach. Das Buch lässt sich zwischendrin Zeit, aber nicht, dass langweilig ist, sondern es gibt sich Zeit zum Erzählen. Von daher, den Schreibstil mag ich sehr.
Mhm. Hier könnte ich jetzt mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass es ein bisschen actionreicher wird, ne, mit dieser Schule, mit diesen Monstern und so. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen slow-paced und hat halt seine Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist.
Das kann vielleicht auch, also mit dem Dunklen Herz des Waldes geht es auch erst ganz ruhig los und dann werden dort immer die jüngsten und die schönsten Frauen dann in den bösen Magier verschachert und die sind dort dann ein paar Jahre immer und arbeiten für den. Das ist auch, ja.
Klingt auch gut. Ich glaube, Naomi Novik muss ich mal auf meine Autorin, von denen ich gerne was lesen möchte, Liste packen.
Ja.
Naja, das wäre mein Buch, was ich in den Ring schmeiße.
Ah, sehr schön. Okay, dann bücke ich mich nach unten und hole das nächste Buch.
Bück dich jetzt.
Als der beste Freund ihres Bruders in ihr Nachbarhaus zieht, ändert sich Ava Cravens Leben von Grund auf. Alex Wolfko sieht aus wie die Sünde und ist kalt wie Eis. Aber Ava schafft es, seine Mauern Stein um Stein einzureißen. Und je besser sie den Multimillionär kennenlernt, desto weniger kann sie sich seiner Anziehungskraft entziehen. Schon bald kann auch Alex die ungewohnten Gefühle nicht länger leugnen. Doch er hat eine dunkle Vergangenheit, die er nicht entfliehen kann und die eine Liebe zwischen ihnen unmöglich macht.
Dein Blick war großartig gerade. Es klingt wie Bad Boy, der jetzt auf Saubermann macht.
Mhm.
Aber richtig viel Dreck am Stecken hat. Und sie wird ihn retten. Sie.
Ich habe total Bock auf sowas mal. Ich möchte mich einfach mal ein Buch auch hingeben. Das Buch ist Twisted Dreams von Anna Huang und aus dem Lux Verlag.
Okay. Von daher, sag mir jetzt nichts.
Ich bin über BookTok ein paar Mal drüber gestolpert und war jetzt in der Buchhandlung, habe einfach mal gesagt, ich gebe mir jetzt mal die Zeit und lese mal wirklich so ein bisschen in Ruhe rein. Und ich glaube, es könnte ganz cool werden. Aber halt, muss auch sagen, für... Wenn es wirklich so ein Liebesroman ist, der hat fast 430 Seiten, weiß ich nicht, was mich da alles erwarten wird, du.
Naja, vielleicht holt ihn seine Vergangenheit ein und er ist bei der Mafia oder so. Und
Nein.
Dann kommt die Mafia und oh mein Gott, und dann führt sie. Oh mein Gott, wenn das jetzt in diesem Buch steht, dann raste ich aus, ne? Aber es sieht auf jeden Fall rein optisch aus, wie diese Bücher, die alle gerade so auf einem Tisch liegen. Weißt du, was ich meine? Auf diesem einen Tisch, die sich relativ ähnlich aussehen, mit diesen Goldsachen, mit Pastellfarben, gut, das ist jetzt nicht Pastell, ich weiß, aber so, das kommt ja jetzt gerade sehr gut an, auch bei den jüngeren Leserinnen, habe ich das Gefühl, also maybe, also, es muss ja irgendwas dran sein, dass es gut ist.
Ich will auf jeden Fall mal reinlesen und ich hoffe mal, dass es nicht in die Schiene reinsticht, dass ich wieder alle nackt sehe, aber mal gucken.
Oh doch, Anne, ich glaube schon.
Oh nein.
Du wirst den Bad Boy Millionär nackt sehen.
Oh nein, oh nein.
Oh nein. Na gut, dann kommen wir kurz zu meinem Klappentext der Woche. Mal schauen, was du zu dem sagst. Ehrgeiz treibt ihn an, Rivalität beflügelt ihn. aber Macht hat ihren Preis. Es ist der Morgen der Ernte der 10. Hungerspiele. Im Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu stehen. Tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr Schicksal untrennbar miteinander verbunden. Jede Entscheidung, die Coriolanus trifft, könnte über Erfolg oder Misserfolg, über Triumph oder Niederlage bestimmen. Innerhalb der Arena ist es ein Kampf um Leben und Tod. Außerhalb der Arena kämpft Coriolanus gegen die aufkeimenden Gefühle für sein dem Untergang geweihtes Tribut. Er muss sich entscheiden, folgt er den Regeln oder dem Wunsch zu überleben um jeden Preis.
Mein Gott, könnte dieses Buch erklären, warum er immer diese Rose dran hat, damit er den Duft des Giftes und so, woher er dieses Gift bekommen hat, weil es wurde ja nur mal angedeutet damals in anderen Büchern, dass er damals vergiftet wurde, und könnte das diese Vorgeschichte dafür sein, weswegen wir endlich mal rausfinden, wieso das so ist und wieso er so geworden ist, weil wir wissen ja auch nur, dass ein Tribut überlebt hat, aber wir wissen ja auch nicht welches, also jedenfalls weiß ich das nicht mehr. Das ist Tribute von Panem X. Hier.
Ja. Und ich weiß, du hattest es schon mal in den Ring geschmissen und wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Und das Kinoerlebnis rückt immer näher und wir hatten irgendwie uns vorgenommen, es vorher zu lesen. Deswegen dachte ich schmeiß es nochmal rein und wir schauen nochmal, ob wir das wirklich nochmal vorher lesen wollen. Nochmal, ob wir es wirklich vorher lesen wollen. Deswegen dachte ich, nehme es einfach nochmal mit.
Das wäre schon cool. Ich habe auch so viele Fragen. Ich habe die Reihe geliebt. Das ist halt so. Ich fand sie, also die Filme waren okay, aber ach Gott. Das ist halt so, die Liebesgeschichte war mir in den Filmen viel zu sehr. Das war in den Büchern gar nicht so Thema. Das fand ich halt in den Büchern viel schöner, dass da halt eher so der Fokus so ein bisschen weg davon gelenkt wurde. Aber halt auch, wir alle haben noch in Erinnerung, wie sie beerdigt wird, dort in diesem Blumenmeer. Wir haben alle geheult wie Schlosshunde. Wir kennen von den Filmen alle das Lied mit den Hanging Tree und ja, let's go. Lass mich 13 sein.
Ja, für alle, die die Reihe nicht kennen sollten. Die Tribute von Panem ist eine dreiteilige Reihe von Susan Collins. Ich glaube, im Oettinger Verlag sind die damals erschienen. Mhm. Korrigiert mich gerne, wenn ich da was Falsches erzähle. Die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange, ist jetzt quasi die Vorgeschichte dazu. Also dieser Coriolanus kommt in den Tributen von Panem vor und das ist jetzt quasi die Geschichte weit, weit vorher bei den 10. Hungerspielen. Ich glaube, in Tribute von Panem sind es die 40. oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher.
Ja, irgendwie. Auch. Ich weiß es gerade nicht mehr.
Bisschen länger her auf jeden Fall. Die Vorgeschichte ist das. Okay. Und ich bin sehr gespannt. Es ist mir so ein bisschen durchgegangen. Ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Als du es dann erwähnt hast, dass es rausgekommen ist, dachte ich so, oh, ja, da muss ich ja noch mal genauer hingucken.
Mhm. Jetzt komme ich mit meinem nächsten Buch. Och, Mann.
Ich habe auch noch eins. Vielleicht ist es nachher richtig krass.
Nee, mein nächstes Buch, ich hatte das schon mal vorgestellt und ich dachte mir, vielleicht klappt es. Jetzt will ich das gar nicht mehr.
Oh nein, das tut mir leid.
Nina bietet Millie eine Stelle als Hausmädchen an. Der Job ist Millies einzige Chance auf einen Neuanfang. Niemand hier kennt ihre Vergangenheit. Dann macht Nina ihr das Leben zur Hölle. Doch sie ahnt nicht, mit wem sie es zu tun hat. Was steckt hinter dem perfiden Spiel und wer wird es gewinnen? Das ist Wenn sie wüsste, es ist ein Thriller von Freda McFadden und ist im Heine Verlag erschienen.
Oh, war das, habe ich das nicht sogar vorgestellt? Ich
bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass du es vorgestellt hast. Auf jeden Fall war das schon mal bei uns und deswegen dachte ich mir, ich versuche es jetzt nochmal.
Ja, es ist auch spannend. Fun Fact, ich habe tatsächlich ein ähnliches Buch. Vor kurzem hat das seinen Weg in mein Regal gefunden. Ich weiß nicht wie, Anna, ich kann dir gar nicht erklären, wie das passiert ist. Aber da geht es auch um eine Frau, die als Kindermädchen angestellt wird. Und dann passiert in diesem krassen Haus ein Mord und sie ist die Beschuldigte und muss sich dann da irgendwie rauswuseln. Das fand ich auch, also das von Ruth Ware, ich glaube hinter diesen Türen heißt das, oder hinter dieser Tür. Das würde ich auch gerne lesen. Nur, das ist aber nicht meine Vorstellung. Das ist nicht meine Klappentext der Woche, aber ja. Mhm. Irgendwas müssen wir in die Richtung auch nochmal lesen, hast schon recht. Okay. Ich hol noch meinen letzten. Ich hol noch meinen letzten Klappentext der Woche raus. Mal gucken, ob der dich vielleicht noch von deiner Wahl abbringt. Also ich meine, ne, ich bin vollkommen fein mit Tribute von Panem, aber vielleicht ist der ja jetzt der, der dich noch mal ablenkt. Als Katza dem geheimnisvollen Prinzen von Linid begegnet, weiß sie sofort, dass auch er beschenkt ist. Sie ist sich nur nicht sicher, mit welcher Gabe. Katza dagegen ist in allen 7 Königreichen bekannt und gefürchtet. Sie hat die Gabe des Tötens. Nur Bo, der fremde Prinz, scheint keine Angst vor ihr zu haben und ringt beharrlich und mit viel Geduld um ihr Vertrauen. Im Kampf gegen den König mit einer teuflischen Gabe werden sie auf ihrem gemeinsamen Weg durch Schnee und Eis, über Meere und Gebirgsketten, mein Gott, zu Verbündeten und zu einem leidenschaftlichen, unabhängigen, innigen, streitenden, liebenden Paar.
Nee, die haben mir das Ende vorweggenommen.
Das Buch heißt Die Beschenkte, wurde uns aus der Community relativ häufig in den Instagram-DMs empfohlen. Geschrieben von Christian Cashore, ist vor Jahren schon mal rausgekommen und hat jetzt nochmal quasi einen Rebrand bekommen. Also vor Jahren ist es als gebundenes Buch rausgekommen, jetzt ist es als Paperback rausgekommen. Sieht optisch sehr, sehr schön aus. Ja, hätte Bock zu lesen, weil mir wurde nämlich gesagt, kurzer Disclaimer dazu, dass der Klappentext sich relativ langweilig anhört, aber das Buch tatsächlich sehr spannend ist.
Okay. Ich bin jetzt mal hier die Mutti Anne.
Okay, Mutti Anne, sprich.
Welche Bücher hast du davon hier?
Die Tribute von Panemix. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich hier zu Hause liegen habe. Die anderen habe ich nicht.
Gut, ich habe auch die Tribute von Panem an der anderen beiden, die ich auch gerade vorgestellt habe. Aber die haben eine Überschneidung. Und wir wollen unseren Sub abbauen.
Ja.
Und das wäre eine Maßnahme.
Ja.
Wollen wir die Tribute von Panem X lesen als nächstes?
Anne, ja, ich will.
Oh mein Gott. Ich fühle mich jetzt gerade ganz besonders.
Ja, bin ich ja wohl meine.
Aber das müssen wir zweiteilen. Das wären ja, zwei definitiv. Folgen.
Mhm. Also Seitenanzahl ist 608 Seiten. Also da haben wir, das ist wieder so ein kleiner Backstein, den wir lesen müssen.
Ja.
Nicht so wie Talos, der die Hälfte so ungefähr hat vom Umfang.
Hm. Und da haben wir schon so lange drüber geredet. Was wird dann erst, wenn wir mal so einen Backstein besprechen? Ach du grüne Neune. Ho!
Aber ich freue mich sehr, sehr doll, weil es bedeutet, dass wir das Buch, bevor der Film rauskommt, lesen. Und ich dann, wenn ich den Film anschaue, richtig genervt sein kann, weil die Hälfte von dem Buch nicht in dem Film ist. Oder
ja,
so.
Mal gucken.
Oder
lassen wir uns einfach überraschen. aber dazu müssen wir auch sagen, ihr habt ein bisschen Zeit zu lesen, wenn ihr mitlesen wollt. Wir werden auch wieder ein Buddy-Read dann erstellen, weil nächste Woche werden wir nicht darüber reden.
Nee.
Nächste Woche gibt es eine besondere Folge.
Oh ja, ich freue mich schon drauf.
Möchtest du es sagen oder wollen wir es einfach offen lassen und damit so dödöm?
Ich bin für Überraschungen.
Okay, dann machen wir Überraschung. Nächste Woche kommt eine Special-Folge, auf die wir uns sehr, sehr lange schon freuen. Sag mal so, es hatten wir schon zu Beginn des Podcastes irgendwann mal geplant. Und
die Idee waberte immer um uns herum, ja.
Und endlich ist es soweit. Ja.
Ich will nicht zu viel sagen, nachher kann man sich denken, was es ist.
Nee, das wäre nicht schön. Von daher,
Überraschung.
Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, bis hierhin zugehört habt. Ihr Lieben, passt auf euch auf, habt eine wundervolle Woche, habt wunderschöne Tage bis zur nächsten Folge und nehmt wenigstens einmal eure Bücher in die Hand und sagt jedem einzelnen Buch, wie lieb ihr es habt.
Jedem einzelnen?
Ja.
Imagine, so ein Buchhändler oder eine Buchhändlerin oder eine Bibliothekarin guckt hier zu. Anne, Bist du des Wahnsinns? Die sind ja den ganzen Tag damit beschäftigt. Eine ganze Woche.
Ja, aber die Bücher haben es ja auch verdient. Weißt du, du kannst so jedem Buch findest du doch irgendwas Schönes. Du siehst so wunderschön aus. Dein Einband ist so toll. Oh, deine inneren Werte haben mich voll überzeugt. Weil du kannst so viel.
Ja, natürlich. Ja. Doch, fühle ich. Ja.
Ja, okay. Alternativ, wenn euch nichts einfällt, streichelt einmal drüber.
Du wirst gleich wieder körperlich.
Damit entlassen wir euch und ich werde jetzt mit Fabi noch unsittliche Dinge anstellen.
Oh ja.
Oh ja.
Bye.
Bye.